Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und unser heutiges Thema sind interne Untersuchungen im Auftrag von Vorstand und Aufsichtsrat. Und heute geht es insbesondere um das Spannungsverhältnis, wann welches Organ welchen Auftrag erteilt und in welchem Interesse dann untersucht wird. Und ich hätte mir dafür keinen besseren Gast vorstellen können als Dr. Eike Bicker von der Kanzlei Gleiss-Lutz, der einer der führenden deutschen Anwälte in diesem Bereich ist und zahlreiche prominente Internal Investigations führt. Herzlich willkommen, lieber Eike.
Vielen Dank, Christian.
Sag mal, Internal Investigations und Compliance, das ist ja auch ein Bereich, den auch Gleiss-Lutz noch nicht so lange macht. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen?
Ja, eine schöne Frage. Hat ein bisschen eine Historie. Also ich habe mal angefangen, Corporate M&A zu machen und kam dann 2010 in ein Compliance-Mandat bei der Ferrosal AG. Weiß nicht sagen, ob es dem einen oder anderen noch was sagt. Hatte damals auch einen relativ großen Korruptionsthema, Ferrosal. Und habe dort gesehen und erlebt, wie man so eine interne Untersuchung macht, was das bedeutet und dann auch zu einem Settlement führt. Und seitdem bin ich irgendwie dabei geblieben. War dann zunächst mal in einer Compliance-Boutique tätig als Partner und bin dann 2015 zu Gleiss-Lutz gekommen, habe bei uns den Praxisbereich weiter ausgebaut. Ja, und jetzt sind wir drei Partner, ganz erfolgreiches Team und werde auch dabei bleiben.
Das ist gut. Also du kommst quasi auch aus dem Gesellschaftsrecht, kann
richtig,
man sagen.
Ne? Ja. Bin immer noch ein bisschen drin.
Ja, bist ja. Immer noch ein bisschen drin sozusagen. Ja. Und ganz spannender Werdegang eben auch von der Großkanzlei zur Boutique zurück in die Großkanzlei sozusagen.
Genau.
Da sieht man mal, wie durchlässig das heutzutage geworden ist, das Thema. Und natürlich sehr, sehr erfolgreich, kann ich jetzt über dich sagen. Tolle Mandate, auch öffentlichkeitswirksame Mandate in dem Bereich. Vielleicht erzählst du mir so ein bisschen, was sind denn so ein paar Highlights beim Thema Internal Investigations, die dir so in den letzten Jahren über den Weg gelaufen sind.
Gut, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein.
Ja, bitte keine Mandatsgeheimnisse verraten. Oder natürlich gerne.
Nein, also müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Also da war natürlich alles dabei. Du kennst es ja auch. Sagen, wir hatten hier und dort tatsächlich auch mal Kontaktpunkte zu Organized Crime. Einmal Ndrangheta, einmal tatsächlich Hells Angels, wo der Vorwurf war, das Unternehmen sei unterwandert gewesen, was teilweise auch stimmte. Wir hatten auch schon Interviews mit Personenschutz. Das sind natürlich, sagen, jetzt weniger die juristischen Highlights, sondern eher die, sagen wir mal, die tatsächlichen Highlights.
Also ihr wurdet geschützt,
ja. Wir wurden geschützt, ja. Okay. Und der Whistleblower natürlich auch, ne? Also das hatten wir auch schon ein paar Mal erlebt. Zu den, sagen wir mal, Highlight-Mandaten gehören sicher, sagen, das eine oder andere Cum-Ex-Mandat. Maple gehört dazu, wo wir den Hauptgesellschafter aus Kanada vertreten hatten. Ist dann zu einem Settlement geführt haben und andere Cum-Ex-Mandanten kann ich nicht nennen, aber die Komplexität von Cum-Ex-Investigations, Aufarbeitung, auch zivilrechtlich, strafrechtlich, steuerrechtlich, das ist sicher jetzt sagen ein Highlight und ist nach wie vor noch ein Highlight. Und dann ist wahrscheinlich alles, was in den letzten drei Jahren alles überstrahlt hat, ist natürlich der Wirecard-Fall, der uns nach wie vor beschäftigt und wahrscheinlich uns noch ein paar Jahre beschäftigen wird.
Ja gut, das ist natürlich ein pressebekanntes Thema. Ich will jetzt gar nicht zu sehr in dieses Detail gehen, aber wie ist es dazu gekommen, dass ihr sozusagen, ihr vertretet ja quasi die geschädigten Seite oder den Insolvenzverwalter?
Genau, den Insolvenzverwalter, ja. Ja, wie ist es dazu gekommen? Das kam, wie es häufig ist, durch einen Zufall. Sagen, der neue Compliance-Vorstand für Wirecard, Jim Fries, den hatten wir im Rahmen seiner vorherigen Tätigkeit bei der Deutschen Börse beraten und sagen wir mal, wurde als Vorstand bestellt, glaube ich, Donnerstagabend, am Freitagabend hat er mich angerufen und dann waren wir am Wochenende unten und hatten dann die ersten, haben wir 7-8 Tage noch außerhalb der Insolvenz gesehen, hatten dann den Insolvenzantrag, jetzt juristisch nicht begleitet, aber gesellschaftsrechtlich waren wir jedenfalls mit dabei und dann kam die Insolvenz und dann hat uns der Insolvenzverwalter übernommen und seitdem machen wir die interne Untersuchung und auch die zivilrechtliche Aufarbeitung.
Details können wir dann der Presse entnehmen.
So ist sozusagen. Es.
Gehen wir doch mal konkret zum Thema interne Untersuchungen. Also wir wollen uns ja heute insbesondere auch über das Spannungsfeld unterhalten zwischen den verschiedenen Organen in Konzernkonstellationen insbesondere. Aber vielleicht gehen wir erstmal grundsätzlich auf die Frage ein, warum mache ich als Unternehmen überhaupt eine interne Untersuchung? Also was hat das für einen Sinn?
Ja, die Frage kriegen wir interessanterweise auch immer noch wieder gestellt.
Ich auch.
Ja.
Also jedes Mal, wenn ich eine mache, ist diese Frage dabei.
Ja. Also mal grundsätzlich sagen, die interne Untersuchung hat ja den Zweck, Verdachtsfälle aufzuklären. Relativ einfach. Und das ist natürlich primär im Unternehmensinteresse, dass die Unternehmensleitung muss und will verstehen, wenn hier irgendwas was schiefläuft im Unternehmen und entsprechende Maßnahmen, Korrekturmaßnahmen dann einzuleiten. Das ist sicher sozusagen eines der gesellschaftsrechtlichen Hauptzwecke. Und wenn man das nicht macht, das ist vielleicht jetzt sozusagen eine Entwicklung in den letzten Jahren, dann droht dem Vorstand eben auch eine zivilrechtliche und persönliche Haftung. Nummer eins. Nummer zwei, im strafrechtlichen Kontext, sagen es ein bisschen auch deine Welt natürlich, hilft die interne Untersuchung, Schaden vom Unternehmen abzuwenden, indem man sich in gewisser Weise selbst an die Spitze der Aufklärung setzt, um in gewisser Weise noch Kontrolle über das Geschehen zu haben und dann möglichst schnell zu verstehen, was ist der Vorwurf, was ist an dem Vorwurf dran und idealerweise in der Zeit, sagen wir, Corporate Crime Umfeld, das dann auch mit den Behörden koordiniert zu einem Abschluss zu bringen. Also das sagen sowohl intern Schadensaufarbeitung und Schadensvermeidung und extern als Unterstützungsmaßnahme, um Schaden von einem Unternehmen abzuwenden, um dann sagen zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen.
Also ab wann ist denn überhaupt eine interne Untersuchung geboten? Jetzt haben wir gerade nach dem Hinweisgeberschutzgesetz auch eine formelle Implikation von verpflichtenden Hinweisgeberschutzsystemen, die aber vorher schon marktüblich waren und auch vorher musste man schon interne Investigations machen, wenn Verdacht bestand. Was ist denn so der Trigger? Wann untersuche ich überhaupt oder welche Voraussetzungen liegen denn vor?
Ja. Zunächst mal, wenn im Hinweisgeberkanal eine Meldung eingeht, muss ich mal grundsätzlich mit dieser Meldung umgehen. So, jetzt heißt es nicht bei jeder Meldung, dass ich die sozusagen mit allen Geschützen, die mir zur Verfügung stehen, Interviews, E-Mail-Review, dem nachgehen muss, sondern ich muss im ersten Schritt eine Art Plausibilitätsprüfung machen. Ist der Hinweis substanziert? Ja oder nein? Kann ich den überhaupt prüfen, aufklären oder auch nicht? Das ist ein relativ wichtiger Filter. Und nur wenn ich zum Ergebnis komme, es ist, wenn es möglicherweise sich bewahrheitet, ein Compliance-Verstoß, das heißt strafrechtlich, ein Verstoß gegen interne Richtlinien. Und B, ich habe eine ausreichende Tatsachengrundlage, um dem Verdacht nachzugehen, also sagen Substanzierungsanforderungen, dann ist eine interne Untersuchung angezeigt. So, wie ich die interne Untersuchung mache, hängt vom Vorwurf ab, mit welchen Maßnahmen, Gesprächen, Forensik, intern oder extern, hängt von dem Einzelfall ab. Ein Großteil wird zu Recht intern aufgearbeitet, aber es gibt sicher Kipppunkte, wo es dann Sinn macht, auf externe Ressourcen zu gehen. Und das sind typischerweise zum einen, wenn es ein größeres Thema ist, ja, sagen wir, was ein Ressourcenthema ist, und vor allem dann, wenn es ein Vorgang ist, wo möglicherweise Vorstand oder Aufsichtsrat und sei es auch ehemalige Mitglieder im Fokus stehen, dann spricht schon viel dafür, eine externe Untersuchung zu beauftragen, um die Unabhängigkeit zu wahren und auch sagen, zu dokumentieren.
Ja, das ist auch oft ein Ressourcenthema.
Ja.
Es macht häufig Sinn, das extern machen zu lassen. So, jetzt ist die Frage, wer beauftragt die Internal Investigation? Also wer beauftragt die Internal Untersuchung? Wer ist grundsätzlich dafür zuständig und was sind Sonderkonstellationen?
Ja, da ist die Antwort zunächst mal einfach. Grundsätzlich zuständig ist der Vorstand. Der Vorstand ist zuständig, um etwaiges Fehlverhalten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufzuklären. Das ist die Kern-Compliance-Pflicht des Vorstands. Zunächst mal ist es eine Pflicht des Gesamtvorstands. Innerhalb des Vorstands wird das meistens entsprechend horizontal delegiert auf ein Vorstandsmitglied, der dann vertikal in die Organisation, zum Beispiel Compliance Officer, sagen Legal Counsel, sagen die Implementierungsverantwortung weitergibt. Also sagen, das ist grundsätzlich ganz sagen Teil der Compliance-Verantwortlichkeit und sagen Teil der Vorstandsaufgabe. Es gibt Konstellationen, in denen die Zuständigkeit vom Vorstand an den Aufsichtsrat übergeht. Oder möglicherweise auch beide zuständig sind. Und dieser Zuständigkeitsübergang ist immer dann, tritt dann ein, wenn der Vorwurf sich gegen ein Vorstandsmitglied selbst richtet, ehemalig oder aktiv, denn die Überwachungsverantwortlichkeit des Vorstands liegt beim Aufsichtsrat. Und eine zweite Sonderkonstellation, wo der Aufsichtsrat zuständig sein kann, ist, wenn der Aufsichtsrat in seiner Überwachungstätigkeit feststellt, dass der Vorstand den Compliance-Fall nicht im Griff hat. Ja, sagen, dann muss er einschreiten und möglicherweise das Thema auch an sich ziehen.
Jetzt kennen wir das aus den meisten größeren Fällen, sagen wir mal Dieselkomplex, andere Themen, die auch pressewirksam sind. Da gibt es ja häufig interne Untersuchungen sowohl des Vorstands
Richtig.
Als auch des Aufsichtsrats.
Ja.
Kannst du mal diese Konstellation umschreiben, bitte?
Zunächst mal wäre grundsätzlich zulässig, sagen, dass beide, man vertritt ja als Kanzlei das Unternehmen. Das Unternehmen ist der Mandant und dann vertreten durch den Vorstand oder durch den Aufsichtsrat. Es gibt jetzt Sonderkonstellationen, wo beispielsweise Pflichtverletzungen seitens ehemaliger Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter im Raum steht. Dann ist die Frage, wer macht das? Theoretisch denkbar ist, dass es zwei interne Untersuchungen gibt, eine im Auftrag des Aufsichts, eine im Auftrag des Vorstands. Das ist typischerweise nicht zielführend. Es gibt Doppelungen, möglicherweise auch Widersprüche. In so einer Konstellation gibt es eigentlich in der Praxis zwei Lösungen. Lösung Nummer eins ist, zunächst mal der Vorstand beauftragt primär eine interne Untersuchung, die unabhängig ist. Und diese interne Untersuchung berichtet auch an den Aufsichtsrat. Und mit den Ergebnissen dieser internen Untersuchung muss der Vorstand eine andere Kanzlei beauftragen und der Aufsichtsrat auch wiederum eine andere Kanzlei. Da muss man möglicherweise hier und dort nacharbeiten. Aber das ist so eine Grundkonstellation. Die zweite Konstellation, die haben wir beispielsweise bei Siemens gesehen, 2008, dass tatsächlich sagen Aufsichtsrat und Vorstand gemeinsam mandatieren, eine Kanzlei, also sagen wir haben zwei Organe, an die sie berichten. Das wird man dann typischerweise so machen, dass sowohl im Aufsichtsrat als auch im Vorstand sagen, entweder gibt es ein Komitee oder ausgewählte Personen, an die dann die interne Untersuchung berichtet. Und ganz wichtig ist, wenn im Vorstand oder auch im Aufsichtsrat hier Personen Gegenstand der Untersuchung sind, also wo sich sozusagen der Verdacht gegen diese Person richtet, müssen die natürlich völlig außen vor bleiben, außerhalb des Informationsflusses, um hier allein dem Anschein eines Interessenskonflikts entgegenzuwirken.
Wie handhabe ich diese Interessenkonflikte und wie identifiziere ich sie? Und möglicherweise, was passiert, wenn während der Untersuchung Interessenkonflikte auftreten?
Ja, also das Wichtigste ist natürlich, wenn man mit so einer internen Untersuchung anfängt, dass das Scoping richtig setzt. Also man muss den Verdacht richtig bestehen. Da gibt es meistens vielleicht auch eine gewisse Vorlaufphase. Und dann entscheidet man, wer beauftragt eigentlich die interne Untersuchung. Das ist die erste Frage. Und da ist möglicherweise schon relativ klar, dass entweder der Verdacht sich gegen eine Person richtet oder der Verdacht liegt in einem Zuständigkeitsfeld des Vorstands. Dann würde man möglicherweise auch sagen, also um dem vorzubeugen, dass möglicherweise Verdacht nach oben durchschlägt, nimmt man die Person erstmal vorsorglich aus dem Informationsfluss raus. Also das ist die erste Maßnahme. Und da würde ich sagen, jetzt erfahrungsgemäß erschlägt man damit wahrscheinlich mehr als 90% der Fälle. Natürlich ist es möglich, dass während der internen Untersuchung auf einmal neue Sachverhalte noch auftreten, mit denen man nicht gerechnet hat, möglicherweise auch völlig neue Vorwürfe, und sich auf einmal der Verdacht oder der Vorwurf gegen ein aktives oder Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied richtet, dann ist natürlich zu dem Zeitpunkt muss die Untersuchung adjustiert werden und auch die Berichtsflüsse, und tatsächlich führt das dann meistens entweder zum Vorstand- oder Aufsichtsratsbeschluss, dass diejenige Person eben aus dem Informationsfluss herausgehalten wird. Typischerweise ziehen die Personen ja dann auch einen eigenen rechtlichen Beistand hinzu. Das ist auch empfehlenswert, um genau diese Differenzierung aufrechtzuerhalten, denn die Person ist ja nach wie vor mit allen Pflichten, Rechten und Pflichten eines Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieds befasst. Und gleichzeitig hat sie natürlich auch persönliche Interessen. Um diese Balance zwischen den Interessen richtig abzuwägen, macht es Sinn, dass jeweils individuelle Berater, Verteidiger, zivilrechtliche Berater dann dort mit reingehen.
Genau, das sehe ich auch so. Die Frage ist, wenn der Aufsichtsrat untersucht, hat es dann primär zivilrechtliche Auslöserpunkte oder mehr primär Verteidigungsauslösungspunkte? Also ich denke, ich habe das jetzt so verstanden, und ich glaube, es ist auch häufig so, dass der Aufsichtsrat auch schaut, muss ich möglicherweise Schadenersatzansprüche gegen Vorstandsmitglieder geltend machen. Das hat ja weniger eine strafrechtliche Aufklärungskomponente, auch, aber natürlich auch diese zivilrechtliche Komponente. Gibt es da Besonderheiten?
Ja, also das hat, wenn der Aufsichtsrat untersucht, hat aus meiner Erfahrung typischerweise einen zivilrechtlichen Triggerpoint, um nämlich eigene Haftung des Aufsichtsrats zu vermeiden. Es gibt ja seit 1997 die Barak-Garmbeck-Rechtsprechung, das BGH, wo die Literatur versucht hat, im Zuge der Zeit, es vielleicht etwas korrigierend einzugreifen, der BGH hat es aber aufrechterhalten. Easy Software ist der letzte Fall in dem Zusammenhang, wo relativ klar festgehalten wird, also wenn der Aufsichtsrat Kenntnis von der möglichen Pflichtverletzung des Vorstands hat, kann auch eine Compliance-Pflichtverletzung sein, dann muss er zunächst mal aufklären, originär, erste Stufe. Und dann, wenn er in der zweiten Stufe, man zum Ergebnis kommt, also mit überwiegender Wahrscheinlichkeit liegt hier eine Pflichtverletzung vor, die zu einem Schadensersatzanspruch berechtigt würde, muss er auch diesen Anspruch, das ist ja ein vermögensrechtlicher Anspruch der Gesellschaft, durchsetzen. Und nur in ganz besonderen Ausnahmekonstellationen darf er darauf verzichten, also kein Ermessen, sondern ganz ein begrenzter Entscheidungsspielraum. Dahinter hängen dann auch strafrechtliche Erwägungen, Untreue und sowas weiter. Ja, das ist die zweite Komponente. Und das hat sich doch in der, Unternehmenspraxis festgesetzt, dass der Aufsichtsrat genau dieses Programm dann auch abfährt. Das ist ganz interessant, wenn man das außerhalb Deutschlands im internationalen Kontext sieht, ist es relativ unique. Ja, diese Konstellation, dass der Aufsichtsrat vor allem zur Vermeidung eigener zivilrechtlicher Haftungsrisiken hier eine interne Untersuchung ansteuert, kennt man so nicht, sondern dann sind die Triggerpoints entweder Außenhaftung durch Aktionärsklagen oder tatsächlich eine strafrechtliche Haftung des Unternehmens.
Ja, genau. Also ich denke mal, der Unterschied ist eben, dass es ja selten dieses doppelstöckiges System gibt im deutschen Aktienrecht.
Genau.
Das ist ja eher.
Dieses Two-Board-System ist, genau.
Das ist ja, ich glaube, das ist der maßgebliche Hintergrund.
So ist das.
Und man muss sich natürlich da die Frage stellen, ist das sinnvoll?
Ja, ich kann man andererseits sagen, wir sind bislang gut gefahren mit dem System. Sagen, hängt auch natürlich die Mitbestimmung dran. Das muss ich sagen, haben wir auch, sagen, auch bei sagen, auch schwerwiegenden Compliance-Fällen gar keine schlechten Erfahrungen gemacht mit der Arbeitnehmerbeteiligung. Das hat bislang gut funktioniert, wenn man das richtig kommunikativ einfädelt. Und vielleicht eins muss man jetzt sagen, insgesamt betrachten, was jetzt sagen die Compliance-Bemühungen deutscher Unternehmen anbelangt, sagen, haben wir wahnsinnig viel dazugelernt, obwohl wir keine strenge strafrechtliche Haftung des Unternehmens nach außen haben. Und warum? Weil das Zivilrechtsenforcement doch so stark ist. Also das insofern zusammengenommen ist das dann irgendwie dann doch ein schlüssiges System, auch wenn wir dafür international immer noch Prügel bekommen.
Gut, wir kriegen international Prügel, aber ich glaube, unser System ist schon ganz effektiv.
Ja,
also
auch
der Verbandsgeldboost ist effektiv und die Einziehung ist sehr, sehr effektiv, wenn sie richtig gemacht wird.
So ist das.
Muss man einfach sagen. Und die zivilrechtliche Haftung ist, glaube ich, tatsächlich eine der härteren in Europa, würde ich jetzt mal sagen.
Ganz klar, ja.
Also insoweit gibt es viele auch gute Gründe, interne Untersuchungen durchzuführen, sowohl für den Aufsichtsrat als auch für den Vorstand. Jetzt muss sich eigentlich heutzutage ja fast jedes Unternehmen ab einer gewissen Größe darauf einstellen, irgendwann mal ein Compliance-Thema zu haben, Compliance-Maßnahmen durchsetzen zu müssen. Deine Erfahrung, was sind die besten Vorbereitungsmöglichkeiten, um eben so einen Prozess dann auch optimal strukturiert, effektiv und erfolgreich durchführen zu können?
Ja, tatsächlich, also spätestens mit dem Hinweisgeberschutzgesetz, sagen, ist ja davon auszugehen, es gibt mehrfach Meldungen und damit auch Fälle pro Jahr. Das Hinweisgeberschutzgesetz sieht ja selbst sozusagen eine gewisse Prozesse vor, wie man dann mit Meldungen innerhalb welchen Zeitraum umgehen muss. Und insofern ist angezeigt, dass Unternehmen zumindest ab einer gewissen Größe sich tatsächlich so ein Regelwerk geben, wie führe ich interne Untersuchungen durch und sagen, wer führt sie auch durch. So, das ist alles nur ein Rahmen für den Standardfall. Für den großen Fall wird das Regelwerk im Zweifel nicht passen. Ja, sagen, das ist so. Und für den großen Fall ist es auch typischerweise mit externer Einbindung. Aber für den Standardfall, der intern aufzuarbeiten ist, macht es sehr, sehr viel Sinn, hier sich interne Regelungen zu geben und auch in den internen Regelungen auch bereits Eskalationsmechanismen zu implementieren. Ich habe es vorhin gesagt, das Ganze wird kritisch, wenn auf einmal ein aktives oder ehemaliges Vorstandsmitglied Gegenstand eines Verdachts ist und auf einmal sagen, die Compliance-Abteilung beispielsweise, weil sie die Meldestelle ist, dem nachgeht, gleichzeitig berichtspflichtig ist an den Vorstand, da merkt man schon, das wird schwierig, das hört sich theoretisch möglicherweise einfach an. In der Praxis ist es wahnsinnig schwierig. Praxis ist
wahnsinnig schwierig.
Wahnsinnig schwierig. Allein die Frage, was ist denn da eigentlich los aus dem Board, wie man damit umgeht. Und insofern bietet sich ja an, die allermeisten Unternehmen haben das auch mittlerweile, hier eine Eskalationsschleife sozusagen zum Aufsichtsrat, zum Aufsichtsratsvorsitzenden typischerweise einzubauen, um diesem Interessenkonflikt proaktiv zu begegnen.
Sicherlich sinnvoll. Was ist, wenn der Ernstfall eingetreten ist? Also jetzt sagen wir, der Normalfall liegt vor. Wer steuert das im Unternehmen idealerweise? Und wann geht man auf Externe zu?
Ja, idealerweise steuert den Prozess die Compliance-Abteilung. Zuweilen, wenn die Compliance-Abteilung schlechter ausgestattet ist, sagen, dass die Compliance-Abteilung dann beispielsweise interne Revision beauftragt, sagen, zur Prüfung und Aufarbeitung. Nochmal, wenn der Fall ein Vorstands- oder Aufsichtsratmitglied erfasst oder eine so große Dimension annimmt, dass mit internen Ressourcen dem kaum nachzugehen ist, oder aber der Vorwurf so schwerwiegend ist für das Unternehmen, beispielsweise Straf- oder Kartellverstoß, dann ist es angezeigt, externe Hilfe in Anspruch zu nehmen, das ist Kanzleien oder sagen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder sonstige Unterstützer, gibt es ja genug im Markt, das ist schon die Erfahrung, dann ist es angezeigt, extern hier zu unterstützen.
Okay, jetzt gehen wir mal ans Ende der internen Untersuchung. Also wir sind jetzt durchgeführt, wir brauchen jetzt nicht die einzelnen Untersuchungshandlungen nochmal zu besprechen, aber jetzt kommen wir zu Zwischen- und Endergebnissen. Wie sieht das aus und wann ist dann vor allem der Aufsichtsrat verpflichtet zu handeln?
Wie das Ergebnis aussieht, hängt vom Fall ab. Aber typischerweise schließen interne Untersuchungen mit einem Bericht ab. Gibt es auch sagen, Bericht kann unterschiedliche Formen haben, sozusagen Word oder tatsächlich als Präsentation. Da vielleicht muss man eine Zwischenstufe nochmal einziehen, was jetzt sagen auch die Berichterstattung als solches anbelangt, sowohl intern in die Gremien als auch möglicherweise extern in die Staatsanwaltschaft. Da ist ja auch eins klar, sobald ich extern berichte an die Staatsanwaltschaft, irgendwann finden die Ergebnisse ihren Eingang in die Akte. Genau. Ja, dann muss man sagen, auch die zu Recht mit Akteneinsicht sagen, dann auch die Verteidiger Zugriff darauf haben. Typischerweise ist die externe Berichterstattung vielleicht sagen, nicht ganz so regelmäßig wie die interne. Die interne muss regelmäßig sein, um relativ schnell auch gegensteuern zu können. Und dann kommt es zum Endbericht. Der Endbericht sollte meiner Erfahrung nach typischerweise mal zweigeteilt sein. Zum einen wirklich sagen Sachverhalt, Untersuchungsmethodik, Sachverhalt, Feststellungen und davon getrennt sollte die rechtliche Bewertung sein. Ja, das manchmal sagen, läuft die rechtliche Bewertung auch bei einer anderen Kanzlei, ja, aber die beiden Themen sind voneinander zu trennen. So, sagen, wenn wir jetzt beispielsweise im Aufsichtsrat ein internes Ergebnis einer internen Untersuchung vorstellen, mit einem Bericht, Feststellungen, Empfehlungen, der Bericht, der sagen, ist meistens relativ umfassend, aber entscheidend ist es dann die Präsentation im Aufsichtsrat, im Board, auf meistens wenigen Folien die wesentlichen Ergebnisse zusammengefasst, sagen mit einer Strategieempfehlung zum weiteren Vorgehen. Und die müssen klar sein. Das ist, glaube ich, die größte Schwierigkeit bei so einer internen Untersuchung. In aller Regel der Fälle sind die Ergebnisse nicht 100%, sondern die sind überwiegend wahrscheinlich oder sagen aufgrund von Erfahrungen, sondern sagen eigener Wahrnehmung und Anschauung. Und das ist sicher der schwierigste Punkt.
Okay, das heißt, gehen wir mal davon aus, man hätte eine gewisse Wahrscheinlichkeit für ein Fehlverhalten festgestellt. Ja. Was sind dann die nächsten Schritte?
Also für den Aufsichtsrat bedeutet das eine solche sagen, Ergebnis einer internen Untersuchung eine Handlungspflicht. Mhm. Ja, wie eben beschrieben, Ara Garmbeck, zwei Stufen. Also es sind sagen, Feststellungen für eine Pflichtverletzung sind gegeben, ja, oder überwiegend wahrscheinlich oder mit einem gewissen Härtegrad. So, und daran anknüpfend muss es dann eine zivilrechtliche Bewertung geben. Gibt Fuß denn auf diesen Feststellungen möglicherweise ein aktienrechtlicher Schadensersatzanspruch? Also kausaler Schaden, noch nicht verjährt und so weiter und so fort. In diese Abwägung sind auch die Verteidigungsargumente der Gegenseite sagen, zu würdigen. Das ist wichtig. Das ist eine gewisse Prognoseentscheidung. Wie würde denn so etwas dann im Gerichtssaal ausgehen? Aktienrechtlich ist es ja so, dass wir hier eine widerlegbare Vermutung für Fehlverhalten haben. Das heißt, dass der Vorstand, wenn dann sagen Möglichkeit einer Pflichtverletzung, die zum Schaden geführt hat, sagen, ist erstmal grundsätzlich hat die Gesellschaft ihrer Darlegungsbeweislast genügt. Und das Vorstandsmitglied muss seinerseits nachweisen, ordnungsgemäß gehandelt zu haben. Was schwierig sein kann, gerade nach einer gewissen Zeit, börsennotierte AG, 10 Jahre Verjährungsfrist, da gehen wir schon sehr, sehr weit zurück. Aber nichtsdestotrotz, bei so einer sagen, zivilrechtlichen Bewertung, die auf den Ergebnis einer internen Untersuchung aufsetzt, sagen, müssen all diese Dinge gesehen, abgewogen werden und dann wird das sozusagen, kommt das dann auch zu einer Empfehlung, zu einem Ergebnis. Und wenn das Ergebnis ist, sagen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit besteht ein erfolgreicher Schadensersatzanspruch, dann muss der Aufsichtsrat gegen das Vorstandsmitglied hier tatsächlich Maßnahmen ergreifen, also sozusagen geltend machen und Schadensersatzansprüchen. Das ist dann wiederum möglich, sagen gerichtlich durchzusetzen. Sagen, häufig in der Praxis endet das in Vergleichen mit den D&O-Versicherern, die natürlich da auch eine große Rolle spielen. Und die Vergleiche sind am Ende dann auch über die Hauptversammlung abzusegnen. Ja, das ist also ein relativ komplexer Prozess. Wenn ich eine Situation habe, wo ich ein amtierendes Vorstandsmitglied noch habe, dann muss ich mich natürlich auch fragen, sind hier Personalmaßnahmen notwendig? Das heißt, kann das Vorstandsmitglied hier noch Mitglied des Vorstands sein, ja oder nein?
Du hast gerade gesagt, auch die D&O-Versicherung zu involvieren, ja. Möglicherweise auch die Öffentlichkeit über Publizitätspflichten.
Ja.
Also nicht konkrete.
Ja. Also die Publizitätspflichten, also sagen, gehen wir nochmal ganz zurück. Es kommt ein Verdacht auf, ist einigermaßen substanziert. Was mache ich damit? Sagen, weißt du wahrscheinlich besser als ich, sagen, strafrechtlich in aller Regel, wenn wir nicht über Mord und Totschlag sprechen, gibt es keine Benachrichtigungspflichten. Das ist möglicherweise im aufsichtsrechtlichen Umfeld, also reguliert, anders, dass es tatsächlich dort Hinweispflichten gibt. Ein ganz wichtiger Punkt in dem Zusammenhang ist natürlich auch Publizitätspflichten nach dem WPRG, also sagen ad hoc, ist es sagen möglicherweise eine Insiderinformation, dann ist die entsprechend zu veröffentlichen, sagen gibt es Rückausnahmen dazu, aber gerade bei solchen sagen Compliance-Verstößen, wenn dann doch möglicherweise auch ein Bußgeld in konkrete Nähe rückt, dann wird es dann vielleicht auch schwierig. Sagen, also das ist sicher ein Punkt, gesellschaftsrechtliche, öffentlich-rechtliche Publizitätspflichten. Und jetzt bei der sagen, Frage, wie schließe ich so ein Thema ab? Wenn ich es mit der Staatsanwaltschaft abschließe, ist typischerweise das tatsächlich mit Publizität verbunden. Das heißt, dass sowohl die Staatsanwaltschaft als auch das Unternehmen hier entsprechende Pressemitteilungen rausgibt. Das spielt eine Rolle im Jahresabschluss. Ja. Im Lagebericht ist darauf hinzuweisen, auf solche Risiken, jedenfalls wenn sich ein Bußgeld in bestimmter Höhe sagen, manifestiert. Und dann schließlich bei einem Vergleich, D&O, mit dem betroffenen Vorstandsmitglied sagen, muss die Hauptversammlung dazu stimmen, und zwar zum Vergleich mit allem, was dazu gehört. Und das haben wir durchaus, sehen wir regelmäßig. Ja, sagen wir, wenn man durch die Einladungen zu den Hauptversammlungen durchblickt, sieht man da immer 1, 2, 3, wo ein solcher Vergleich dann tatsächlich dann auch öffentlich wird.
Genau, das kennen wir alle aus der Presse und der Praxis. Ja, klasse, das war wirklich ein Parforce-Ritt durch das Thema Internal Investigations, gerade mit Blick auf Organe und Organverhalten in dem Kontext. Ganz herzlichen Dank, das war ein spannender Einblick, dass du dir auch die Zeit genommen hast.
Vielen Dank, Christian, Spaß gemacht.
Schön, ich freue mich, dass du da warst.
Danke.
Ich hoffe, bald mal wieder. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie noch Fragen an Dr. Bicker haben, ich verlinke seine Kontaktdetails in den Shownotes, da können Sie sich dann direkt an ihn wenden oder auch an mich unter info@rosinus-on-r.com. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf Sie.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-r.com oder unter www.rosinus-partner.com.